Ich möchte gern Psalm 23 lesen. Ein Psalm von David. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Amen. Mein Freund Spurgeon nannte Psalm 23 die Perle unter den Psalmen. Die Perle unter den Psalmen. Und dieser Psalm war bereits für viele Generationen oft das erst auswendig gelernte Bibelwort. Und für nicht wenige war es auch das letzte Wort an ihrem Sterbebett. Psalm 23 offenbart uns, dass Gottes Gegenwart in allen Lebensphasen verheißen ist. In guten wie in schlechten Tagen lesen wir im Psalm 23, dass Gott da ist, dass Gott präsent ist. Das bedeutet, wenn wir von Psalm 23 her kommen und das glauben, bedeutet das, dass wir tatsächlich alle Zeit in Gottes Gegenwart aufatmen können und in Gott Ruhe finden können. Ob die Zeit gut oder schlecht ist. Was vielleicht vielen unrealistisch erscheint. Und vielleicht steckst du gerade auch in einer Phase, wo du denkst, das Wasser steht mir hier. Ich bin gerade in einer tiefen Krise. Das, was ich erlebe, da sehe ich keinen Sinn drin. Da gehe ich gefühlt unter. Auch wenn das für dich vielleicht gerade in deiner Situation unrealistisch erscheint, dass Gott wirklich immer da ist und immer präsent ist, immer mit seiner Fürsorge da ist. Lass uns ganz kurz schauen, diese Wahrheit, dass Gott immer da ist, haben biblische Personen vor uns immer wieder erlebt. Das ist keine neu erfundene Geschichte der Christusgemeinde 2018, sondern eine Wahrheit, die sich durch die ganze Schrift zieht. Von Noah heißt es, dass er mit Gott lebte. Und dann kriegt er auf einmal eine Sinnflut mit, die ihm auch zusetzen musste, diese Not dort zu sehen. Die Geschichte endet, indem er wieder einen Regenbogen sieht und Gott einen Bund mit ihm schließt. Von oben geht's runter. Und wieder hoch. Bei Abraham ist es ganz ähnlich. Gott kommt zu ihm und gibt ihm eine Verheißung. Du wirst Nachkommen bekommen. Du wirst ein Vater von vielen sein. Eine riesige Verheißung. Was kommt danach? Eine Zeit des Wartens, Unfruchtbarkeit. Was passiert? Gott, wo bist du? Wo ist deine Verheißung? Und wie endet seine Geschichte? Er hat eine große Nachkommenschaft. Gott ist treu geblieben. Die Geschichte von Josef macht diese Dynamik auf, ab, auf. Sehr, sehr deutlich. Von Josef wird erzählt, dass er der Liebling von seinem Vater war. Er hatte einen schönen Mantel gehabt. Und Gott war nah bei ihm, indem er ihm prophetische Träume geschenkt hat. Gott ist da, Gott ist präsent. Und auf einmal, was passiert? Er wird in die Sklaverei verkauft. Wo ist Gott? Gott ist dennoch präsent. Und wie endet seine Geschichte? Er hat irgendwann die Herrschaft über ganz Ägypten. Er ist die rechte Hand vom Pharao. Bei Israel ist es ähnlich. Das Volk Israel hat eine gewaltige Befreiung aus Ägypten erlebt. Gottes Hand war spürbar mit ihnen. Und dann 40 Jahre Dürre, 40 Jahre Wüstenzeit. Wie endet die Geschichte? Sie nehmen das Land ein, was Gott ihnen versprochen hat. Gott bleibt treu. David, der König David, wird zum König gesalbt. Und eigentlich, jetzt geht's los. Und was passiert? Er wird verfolgt von Saul. Er geht durch ganz tiefe Täler. Aber am Ende ist er der eingesetzte König. Der Verbrecher am Kreuz, der mit Jesus gesprochen hat. Er hat von Jesus eine Zusage bekommen. Heute noch werden wir gemeinsam im Reich sein. Und durch welches Tal musste er gehen? Er musste dann nach dieser starken Zusage. Ich weiß nicht, was seine Erwartungshaltung war. Jesus, werden wir jetzt gleich durchstarten? Er musste sterben. Wie endet seine Geschichte? Nicht mit dem Tod.
Er wurde aufgenommen.
Stephanus, der Diakon aus der Apostelgeschichte. Das heißt, dass er ein geisterfüllter Mann war. Was passiert mit ihm? Er wird gesteinigt. Wie endet seine Geschichte?
Der Himmel ist offen und es heißt, dass Jesus zur Rechten des Vaters steht, nicht sitzt. Jesus steht auf, er sieht seinen Stephanus und er nimmt ihn zu sich auf.
Paulus hat eine gewaltige Bekehrung. Es fängt hier an, Gottes Gegenwart ist da, wow. Und was passiert dann? Alle Brüder und Schwestern um ihn herum lehnen ihn ab.
Das musst du auch erstmal verdauen.
Nee, vor dir haben wir Angst.
Und was, wie endet dann diese Geschichte?
Die Apostel akzeptieren ihn.
Wieder diese Bewegung, auf, ab, auf.
Jesus, in seiner Taufe, Gottes Gegenwart ist massiv da.
Was passiert danach?
Er wird versucht in der Wüste.
Wie endet diese Wüstenzeit?
Er geht gestärkt im Geist raus und beginnt seinen mächtigen Dienst.
Wenn wir diese ganzen Geschichten sehen, ist es für mich eigentlich wirklich schleierhaft, warum wir als Christen oft so verwirrt sind, wenn wir in Krisenzeiten kommen und fragen, Herr, wo bist du? Du bist nicht da. Du kannst jetzt gar nicht da sein.
Die Bibel sagt uns das aber auf jeder Seite, wie Gott präsent ist in den unterschiedlichen Lebensphasen.
Und ich glaube, auch deine und meine Christusnachfolge, die hat herausfordernde Dynamiken.
Da ist nicht immer alles schön. Da ist nicht immer alles nett.
Und ich glaube, wenn wir anfangen, uns Gottes Wahrheiten zu verinnerlichen, die wir im Psalm 23 und an anderen Stellen lesen, dann wird Gottes Wort uns in diesen Phasen, in diesen Durststrecken, wird uns Gottes Wort zur Oase werden. Weil wir dann merken, wenn ich jetzt hier ausharren muss, dann ist das nichts, was irgendwie an Gott vorbeigehen würde, sondern ich habe Psalm 23 gelesen. Ich war auf der Christuskonferenz und habe gehört, Gott ist da, Gott ist präsent, auch in meiner Not.
Und da wollen wir jetzt einsteigen. Vers 1. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Dieser erste Vers, das ist eine Art Überschrift für den Psalm, was darauf folgt, die nächsten Verse. Die Überschrift ist, kann man übersetzen mit, mir wird nichts mangeln oder mir mangelt nichts.
Präsens und Futur ist im Hebräischen, kannst du beides gleichzeitig übersetzen.
Also es ist eine stehende Aussage, Leute, alles, was ich euch im Psalm 23 jetzt sagen möchte, kommt alles aus dieser Wahrheit. Mir mangelt nichts und mir wird nichts mangeln, egal was ich euch jetzt auch offenbaren werde, was gleich kommen wird in meiner Lebensgeschichte. Das ist eine Wahrheit, die über meinem Leben steht, mir mangelt nichts, beziehungsweise mir wird nichts mangeln. Mangel wird in keiner Lebensphase auftreten. Das ist die Überzeugung von David, wenn er Psalm 23 schreibt. Es ist eine umfassende Verheißung, egal ob es mir gut oder schlecht geht. Worauf baut oder worauf gründet diese vollständige Versorgung Gottes? Sie gründet nicht in einem Wunschglauben, sondern sie gründet sich in Gottes Wesen selbst. Denn er sagt, der Herr. Hier müssen wir stehen bleiben. Der Herr in euren Bibeln und auch hier ist es mit Großbuchstaben geschrieben. Das bedeutet, dass hier im Hebräischen immer der Eigenname Gottes steht. Jahwe. Ich bin, der ich bin. Und Gottes Name, Jahwe, beschreibt seine majestätische Unabhängigkeit. Gott ist nicht abhängig von uns Menschen. Wenngleich er uns liebt und Gemeinschaft mit uns haben möchte, aber er steht in keiner Abhängigkeit zu uns, dass er irgendwas nötig hätte. Er ist vielmehr derjenige, der alles selber hat, ohne Ende. Er ist derjenige, und das steckt alles in diesem Namen, in dem Namen Jahwe, dass er derjenige ist, der allgegenwärtig ist, der allmächtig ist. Er ist allweise, er ist ewig. Er hat alles, was man sich vorstellen kann, grenzenlos. Es gibt in Gott keine Begrenzung. Und aus dieser Fülle gibt uns unser Gott. Aus dieser unbegrenzten Fülle gibt Gott uns. Und weil das wahr ist, weil Gott unbegrenzt ist, kann uns logischerweise auch nichts mangeln. Weil in dem Augenblick, wo wir sagen, uns mangelt es,
würden wir sagen, Gott, du bist begrenzt in deinem Wesen. Und David sagt, Gott ist Jahwe, Gott ist, ich bin der ich bin, ich bin unbegrenzt und ich kann dir geben von meinen Ressourcen. Meine Ressourcen sind unerschöpflich, deswegen können sie auch jeden Mangel, den du erlebst, ausfüllen. Jeden Mangel. David macht was Interessantes, die Wahrheit über sein Leben, was er ausspricht. Wie gesagt, ist kein Wunschdenken einfach, was er ausspricht, sondern er leitet die Wahrheit über sein Leben von Gottes Charakter und von Gottes Wesen ab. Das heißt, er möchte seinen Gott kennenlernen und was über seinen Gott wahr ist, das spricht er über sein Leben quasi aus im Psalm 23. Wir machen oft genau das Gegenteil. Wir schauen auf das, was wir vor Augen haben, und wir schließen von unserem Mangel auf Gott. Wir schließen von unserer Krise, wo wir Gott gerade nicht sehen können, schließen wir auf Gott und sagen, dann muss Gott wohl so und so sein. Das passiert alle Nase lang. Wenn Menschen Gott nicht kennen, dann sagen sie ja, wo ist denn Gott? Wo ist denn seine Liebe? Warum lässt er das ganze Leid zu? Diese ganzen typischen Fragen. Man schließt dann von sich als Mensch auf Gott. Aber David macht es genau andersrum. Gott hat alles. Gott ist unbegrenzt in seinen Ressourcen. Darum mangelt mir nichts und wird mir auch nichts mangeln. Aber er sagt nicht nur, dass Gott Jahwe ist, indem David den Herrn als Hirten bezeichnet, offenbart die Bibel uns, dass Gott nicht nur der erhabene König und der feste statische Fels ist, sondern dass Gott den verachteten Hirtenberuf auswählt. Den verachteten Hirtenberuf. Hirten haben nichts gezählt. Dass Gott sich nicht so schade ist, diesen Beruf für sich zu wählen. Warum? Um uns als persönlicher Begleiter, nicht nur als der erhabene König, sondern als persönlicher Begleiter uns zu versorgen, uns zu führen und uns zu beschützen. Und diese Wahrheit gilt sowohl für den Gott Vater als auch für den Gott Sohn und auch Gott Heiliger Geist. In Jahwe ist die Dreieinigkeit vereint. Deswegen kann auch Jesus sagen, ich bin der gute Hirte. Weil wenn Jahwe spricht, spricht die Dreieinigkeit. Wir könnten da jetzt noch tiefer gehen. Darüber habe ich mal eine Predigt gepredigt. Wenn die dich interessiert, dann gebe ich dir den Link. Da haben wir aber jetzt keine Zeit, das weiter zu vertiefen, über die Dreieinigkeitslehre. Aber wir sehen in der Dreieinigkeit, ich fasse das manchmal so zusammen, wir sehen im Gott Vater, dass Gott für uns ist. Bei Jesus Christus sehen wir, dass Gott mit uns ist. Und beim Heiligen Geist sehen wir, dass Gott in uns ist. Ja, und das ist eine wahnsinnige Qualität. Eigentlich dürftet ihr in diesem Augenblick nicht mehr so lässig da sitzen. So schön fromm gucken. Als Christen haben wir ein massives Privileg, meine Lieben. Ja, wir erleben etwas als Christen, was im alten Bund die Juden, die Israeliten nicht erlebt haben in dieser Intensität. Die haben auf diese Verheißung gewartet, dass Gott Platz nimmt in uns. Dass Gott gegenwärtig ist in uns, dass der Herr, der Hirte, in uns Wohnung nimmt. Glaubst du das? Durch Gottes Geist, und das ist das, was uns in dem neuen Bund kennzeichnet, durch Gottes Geist erleben wir diese hirtliche Gegenwart in unserem Leben. Psalm 23 ist auch ein Wort über die Aktivität des Heiligen Geistes in unserem Leben. Natürlich auch über Christus und natürlich auch über den Vater. Warum ich den Fokus auf den Geist Gottes setze, hat folgenden Grund. Jesus hat, er ist ja mit seinen Jüngern unterwegs gewesen, hat sie gelehrt, hat sie geführt und geleitet, so wie wir es auch in diesen Versen lesen. Und er hat gesagt, ich werde jetzt gehen, aber ich werde einen anderen Beistand, einen anderen Tröster euch geben, der wird meinen Platz einnehmen und wird euch führen und leiten. Ja, und deswegen sehen wir, dass die Fortsetzung des hirtlichen Dienstes, der Führung und der Leitung und der Weisung im Geist Gottes Realität wird. Aber David sagt nicht nur, der Herr ist ein Hirte, er ist mein Hirte. Und das ist der Schlüssel, um in den Genuss der absoluten Präsenz Gottes zu kommen. Wenn Gott für dich bislang ein Hirte ist, dann muss er dein Hirte werden. Auch nicht einfach im Kollektiv, er ist unser Hirte, das ist auch wahr. Aber David legt den Fokus darauf, ist der Herr dein Hirte? Stehst du in einer persönlichen Beziehung zu diesem Hirten? Wenn das wahr ist, dann wird alles, was jetzt folgt, auch wahr sein für dich. Vers 2 bis 3. Er lagert mich auf grünen Auen, er führt mich zu stillen Wassern, er erquickt meine Seele, er leitet mich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Die Präsenz des Hirten ist für Schafe überlebenswichtig. Ohne Hirte kein Leben für ein Schaf. Und das ist interessant, indem David sagt, Gott, du bist mein Hirte, sagt er auch gleichzeitig, ich bin dein dummes Schäfchen. Ja, das ist schon auch eine, jetzt kommen wir in eine Demutsgeschichte rein, dass wir auch über uns aussprechen, ich bin ein Schaf. Und das sind nicht die Hellsten. Die sind sogar eigentlich ziemlich dämlich. Sie verlaufen sich ständig. Sie finden den Weg nicht, wenn der Hirte nicht da ist. Wenn er einen Tag das gezeigt hat, 2, 3 Tage, wenn er am nächsten Tag weg ist, dann werden die einfach so in alle Richtungen laufen. Es ist ja nicht so, dass es vielleicht schon einen Trampelpfad geben würde. Nee, den können wir nicht sehen. Ja, irgendwie. Das ist die gleiche Wahrheit, die wir übrigens in diesem großen Kapitel im Jesaja-Buch lesen, Jesaja 53, wo schon Jahrhunderte vorher auf Jesus Christus gedeutet wurde durch den Prophet Jesaja, heißt es in Jesaja 53, Vers 6, sagt Jesaja, wir alle irrten umher wie Schafe. Jesaja wusste, dass Schafe dumm sind und sagt, das sind wir. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg, aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Und dann geht es darum, dass Jesus für unsere Schuld stirbt und uns versöhnt mit dem Vater. Also wenn der Hirte nicht präsent ist, dann sterben Schafe. Sie sterben weg, sie brauchen einen Hirten. Und die erste Phase, Verse 2 und 3 sind für mich die erste Phase. Ich werde euch 3 Phasen aufschlüsseln. Die erste Phase ist die Gottes Präsenz im Aufbruch. So lautet die erste Phase. Gottes Präsenz im Aufbruch. Und diese Phase markiert den Beginn unseres Lebens mit Gott. Hier ist es so, als wenn David sagt, wie startet das Leben? Wie startet das Leben mit Gott? Es ist eine Phase, wo wir das erste Mal Gottes Liebe und seine Gunst für uns überhaupt wahrnehmen. Und es handelt sich dabei um die Erfahrung, die Jesus schildert in Johannes 10, Vers 14 und 27, da sagt er, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen kennen mich. Und in Vers 27 sagt er dann, meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Ja, sie vernehmen den Ruf, wenn ich sie rufe und dann kommen sie in meine Gegenwart und sie lernen meine Fürsorge kennen. Ich kenne sie, sie kennen mich. Warum spreche ich hier an diesem Punkt von dem Beginn unserer Nachfolge in Vers 2 bis 3? In Psalm 23, Vers 3 heißt, er erquickt meine Seele. Das ist ein sehr spannender Begriff, eigentlich ein alter Begriff, mit dem viele schon nichts mehr anfangen können. Bei der Erquickung im Hebräischen hier handelt es sich nicht bloß, so wie wir es, glaube ich, oft verstehen, wenn wir diesen Psalm lesen, um eine Erfrischung. Bei der Erquickung hier handelt es sich um eine Rundumerneuerung, um eine Wiederbelebung. Das ist nicht einfach, ich habe gerade nur ein bisschen Durst, die Pulle ran und trinken. Bei der Erquickung, du könntest es auch sagen, dass die Seele zum Leben zurückgeholt wird. Dass sie zum Leben zurückgebracht wird. Sie war vorher nicht am Leben. Durch diese Erquickung wird sie lebendig gemacht. Sie hat vorher nicht gelebt, aber jetzt In dem Augenblick, wo der Hirte das Schaf zu sich nimmt, wird es zurückgeholt aus seiner Verirrung. Und dieses Wort wird im Hebräischen, im Alten Testament oft für die Bekehrung verwendet. Wenn Menschen umkehren von ihren Wegen und zu Gott kehren, dann kommt dieses Wort vor, was wir in Vers 3 in Psalm 23 lesen. Du erquickst mich. Du belebst mich nicht nur, sondern du reanimierst mich. Ich komme zu diesem Leben. Übrigens interessant, wenn ihr Zeit habt, zu Hause Psalm 19 zu lesen, da heißt es in Vers 8, Gottes Wort erquickt meine Seele. Also wenn du dich fragst, wie tut Gott das? Wie führt er mich zum Leben? Ist das hier das Instrument seiner Wahl? Ja, durch Gottes Wort werden wir zum Leben geweckt, weil wir Gottes Wort hören und hellhörig werden. Und plötzlich, und das sieht man besonders bei neuen gläubigen Christen, die neu frisch zum Glauben kommen, dass sie auf einmal merken, der Schleier ist mir von den Augen genommen und ich kann auf einmal die Präsenz Gottes überall sehen. Hey Waldemar, hast du gesehen, die Blätter, die... Ja, die fallen jetzt ab, das ist jetzt uncool. Siehst du den Tod in der Natur? Nein, das nicht. Die Sonne, die scheint in Südbaden immer häufiger, vielleicht in Basel auch noch. Da wird auf einmal, selbst die Natur wird anders erlebt. Die Begegnungen, die man hat mit Menschen, wird anders erlebt. Die Segnungen, die man bekommt, das Essen, was man isst, das Trinken, was man trinkt, alles bekommt auf einmal eine ganz neue Färbung und auf einmal die Dankbarkeit, die man als Mensch ja auch hat für die guten Dinge, die man erlebt, bekommt auf einmal einen Adressaten. Die Dankbarkeit, die ich als Mensch auf einmal verspüre, die verpufft nicht einfach, ach ja, man sollte ja schon dankbar sein im Leben. Auf einmal weiß ich, wem kann ich auch dafür danken? Gott ist gut zu mir. Und auf einmal wird angefangen zu beten und man sieht, er lagert mich, er führt mich. Das ist hier kein Zufall, das ist nicht einfach nur Glück, das ist der Herr. Das ist mein Hirte, der mit mir unterwegs ist. Ja, und das ist sozusagen diese erste Phase Gottes Präsenz im Aufbruch, wo ich merke, Gott ist gut. Gott ist nicht nur gut im Allgemeinen, sondern auch zu mir. Er lagert mich, er führt mich, er erquickt mich, er leitet mich. Man merkt, wie konnte ich eigentlich vorher ohne ihn? Ich bin doch so mega krass abhängig von diesem Hirten. Ich war ein Depp. Aber jetzt habe ich erkannt, wie gut mein Hirte ist. Ich liebe ihn. Was ich liebe an diesen Versen, an dieser Aufbruchsstimmung, ist, dass jegliche Aktivität vom Hirten ausgeht. Jegliche Aktivität. Da ist nicht ein, ich muss irgendwie was schaffen, ich muss irgendwie was tun, aktiv sein, Werksgerechtigkeit, damit mein Hirte mich lieb hat und mich führt, sondern fast Passivität. Ich würde eher sagen, Ruhe. Unser Leben in der Nachfolge beginnt zuallererst im Ruhen in Gott und nicht mit dem, was kannst du alles bringen, damit dein Hirte dich annimmt. Das müssen wir hören. Wir deutschen Schaffer. Ich glaube, wir haben auch einige Schwaben unter uns. Mit denen haben wir Bahner natürlich nichts zu tun. Nee. Nein, wirklich. Matthäus 11, Vers 28 ist ein wichtiges Wort für uns. Kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Man kann auch übersetzen beleben im Griechischen auch. Ich möchte euch Ruhe geben. Das predigen wir oft, aber leben es nicht aus. Das ist wirklich eine Not. Aber wenn du versuchst, mit deinen Werken erstmal zu punkten, bevor du in die Ruhe eingehst, glaub mir, deine Werke werden nie ausreichen, damit deine Seele Ruhe finden kann. Du musst in Psalm 23 wieder die Ruhe finden und sagen, Herr, du belebst mich neu und das machst du ganz alleine und ich darf erstmal ruhen in dir. Und diese Zurückholung, dieses Erquicken Gottes führt dazu, dass ich schließlich in den Pfaden der Gerechtigkeit unterwegs bin. Erst das Ruhen in Gott, das Tun Gottes wird mich auf Pfade der Gerechtigkeit führen, auf der ich dann Schritt für Schritt unterwegs bin und gespannt sein darf, wie wird dieser Weg aussehen? Was sind das für Pfade, wo ich laufen werde? Und da kommen wir jetzt zu Vers 4 und 5. Auch wenn ich wandere im Tal des Todesschattens, fürchte ich kein Unheil, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Mein Becher fließt über. Wichtig ist, dass wir nicht vergessen, was wir eben gerade gehört haben, wenn wir jetzt zu dieser Szene kommen. Die Erquickung, diese Zurückholung der Schafe führt in die Pfade der Gerechtigkeit. Und die Pfade der Gerechtigkeit beinhalten was? Ein Tal. Ein Todestal. Finsternis. Finstere Schluchten. Das ist die zweite Phase Gottes Präsenz im Todestal. Das bedeutet, wenn wir das glauben, was dort steht, dann will uns Gottes Wort sagen, dass Todestäler, finstere Schluchten ein integraler Bestandteil sind der Wege Gottes. Gott hat sie eingeplant als Wege, die wir als Schafe zu laufen haben. Und das ist kein Versehen. Es ist kein Versehen, dass ich auf einmal in der Krise stecke, wo ich denke, alles bricht zusammen. Und meine Lieben, mir ist wichtig, wenn hier einige sitzen, ah ja, du, junger Spund, naja, bin schon über 30. Was hast du vom Leben gesehen? Hättest du eine Ahnung, was ich durchmache? Du hast keine Ahnung. Meine Lieben, ich glaube, man muss nicht alt sein, um den Tod geschmeckt zu haben. Wenn du mit Kindern arbeitest, dann können die Kleinsten dir schon von Todesschatten erzählen. Wenn wir ehrlich sind und diesen Gedanken mal zulassen und nicht nur eine Bauchnabelschau betrachten und nur uns sehen. Wenn du einen Moment es wagst, auf die anderen Realitäten zu schauen, wirst du sehen, das ist keine Frage des Alters. Und in Wahrheit, viele in der Gemeinde wissen es, habe ich selber in meiner familiäre starke Schicksalsschläge erlebt und erlebe sie immer noch. Zeiten, die in meiner Familie sehr stark geprägt sind von diesen Todestälern. Deswegen rede ich nicht von oben herab auf so ein Todestal, sondern auch mit einer persönlichen Betroffenheit. Denn ich möchte, das, was ich euch jetzt sage, auch Leuten wie zum Beispiel meinem Vater, die Gemeinde weiß darum, sowas auch predigen und sagen können, ohne mich zu verstellen. Ja. Also, die Pfade der Gerechtigkeit führen uns in Todestäler, bedeutet für uns, unsere Christusnachfolge wird uns in tiefe Dunkelheit führen. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Gottes Gegenwart endet nicht am Anfang des Todestals. Gott macht keinen Bogen um dieses Tal und sagt, ich habe das mal abgekürzt hier, ich stehe hier, komm du bitte hierher. Gott ist nicht so. Gott geht da mit durch. Gott ist Präsenz. Gottes Gegenwart ist dennoch da, auch wenn nicht alles perfekt ist. Und das ist das, was ich in der Begrüßung meinte, dass wir oft eine sehr romantische Vorstellung von Gottes Gegenwart haben. Gottes Gegenwart ist präsent dort, wo die Dinge nicht perfekt sind. Dort, wo Dinge schwierig sind. Wir sind immer noch mit unperfekten Umständen oder von unperfekten Umständen umgeben. Tod, Trauer, Abschied, Zerbruch, Leiden, Schmerz, Verlust, Dunkelheit. Das ist all das, was auch dein Leben irgendwann einmal irgendwie prägt. Jesus, unser Hirte, kennt das Böse und das Dunkle. Jesus weiß um diese Dinge in jeder Facette. Er hat sie selber durchgemacht. Und Gottes Wort sagt, dass er diesen ganzen Dingen die Macht genommen hat. Er hat dem Tod, unser größter Feind vielleicht, er hat dem Tod die Macht genommen. Tod, wo ist dein Stachel? Ja. Er hat dem Ganzen die Macht entzogen. Er hat darüber triumphiert. Aber das bedeutet nicht, dass sie keine Daseinsberechtigung mehr hätten. Und das ist etwas, was wir nicht in unsere Birne oft kriegen. Jesus hat dem die Macht genommen, aber sie sind dennoch noch da. Aber als Christen haben wir keine Angst mehr davor, wenn wir dem Tod uns nähern. Da hat in der letzten Woche hier an dieser Stelle Jonas Erne gepredigt. Ein sehr starkes Wort, finde ich, wo er auch darüber gesprochen hat. Als Christen haben wir keinen Geist der Furchtsamkeit bekommen. Wir wissen, Gott hat diese Feinde entmachtet und wir brauchen keine Angst mehr haben, weil wir wissen, Gott ist da, auch wenn dieser Feind noch da ist. Und das ist genau das, was Vers 5 uns ja auch sagt. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Freunde? Nein, angesichts meiner Feinde. Die Feinde sind immer noch da. Sie sind nicht verschwunden, sagt David. Die Feinde sehe ich noch. Und wir haben auch diese Feinde, diese finsteren Täler, durch die wir laufen. Aber was möchte David hier sagen, wenn er das hier bringt? Er sagt, meine Feinde können meinen Hirten nicht daran hindern, mich zu segnen und mich mit Öl zu salben. Die Feinde sind da. Sie sind präsent, sie sind real. Aber sie können nicht Gott daran hindern, mir nah zu sein und mich mit Öl zu salben, was im Alten Testament ein Symbol für die besondere Verbundenheit mit Gott war. Und meine Lieben, im Neuen Testament ein Symbol wofür ist? Für den Geist Gottes. Dass wir gesalbt sind mit dem Heiligen Geist, wenn wir Menschen salben, dann ist das ein Ausdruck dafür, dass wir uns wünschen mögen, möge der Geist Gottes auf dich kommen und wie der Duft, der Ölduft sich in deine Nase ausbreitet, dass auch Gottes Wirken sich ausbreitet in dir. Und diese Metapher gebraucht David. Und wir als Christen haben da einen riesen Fund, wenn wir das realisieren. Es gibt Feinde in meinem Leben. Und auch wenn ich mich gerade anders fühle, Gott, der Hirte, ist da. Denn Gott ist mein Gastgeber. Er ist derjenige, der den Tisch bereitet. Und im Orient ist der Gast, da ist Gastgeberschaft oder Gastfreundschaft noch eine ganz andere Hausnummer. Da bist du verantwortlich für den Schutz und für das Wohl deines Gastes. Da gibt es auch ein paar spannende Geschichten im Alten Testament, wie der Gastgeber wirklich alles gibt und alles lässt, damit der Gast bewahrt bleibt, obwohl die Feinde toben um einen herum. Wenn ihr eure Bibeln dabei habt, der Psalm davor, im Psalm 22, von David geschrieben, Vers 2 und 3. So ehrlich möchte ich sein, wenn ich so spreche hier über Psalm 23, was David hier schreibt, in Vers 2 und 3. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Bist fern von meiner Rettung, den Worten meines Schreins. Mein Gott, ich rufe bei Tage und du antwortest nicht und bei Nacht und mir wird keine Ruhe. David beschreibt in Psalm 22, wir haben es gerade gelesen, eine subjektiv, ganz persönlich empfundene Gottesferne. Gott ist nicht da, oder? Wie kann man Psalm 22 und Psalm 23 zusammenbinden? Vor allem, weil David beide geschrieben hat. Hier schreibt er in seiner aktuellen Lebenslage, wie er sich fühlt, wie er die Situation empfindet. Und in Psalm 23 ist es, als wenn er reflektieren würde. So wie im Nachhinein, und oft können wir Dinge erst im Nachhinein besser bewerten, erkennt er, und Gott war doch da. Er war doch präsent. Er hat mich doch durchgetragen. Ich bin nicht untergegangen. Seine Hand war dennoch da. Er hat uns geholfen. David geht noch einen Schritt weiter. Er sagt nicht einfach, dass Gott präsent ist. In Psalm 23 sagt er uns in diesen Versen, dass im Todestal sich sogar die Gottesbeziehung vertieft. In den ersten Versen hieß es immer, der ist mein Hirte, er leitet, er führt mich, er. Hier wird über Gott geredet. Im Todestal verändert David die Perspektive und auf einmal ist nichts mehr von er tut etwas. Auf einmal lesen wir, ich fürchte keinen Unheil, denn du bist bei mir. Hier kommt sprachlich eine viel, viel stärkere Nähe zu diesem Hirten, die wahrscheinlich auch in diesen Todestälern vonnöten ist, wieder in diese Arme hineinzulaufen des Hirten. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt. Hier vorher heißt es noch, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Auf einmal sind diese Verse voll mit du, 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 du. In Vers 6, das ist die letzte Phase, da werden wir gleich noch reingehen, da sehen wir, dass er nicht mehr vom Du spricht. Anscheinend möchte David sagen, in diesen Phasen, da wird die Nachfolge ganz, ganz intensiv und da ist ganz viel Gottesvertrauen gefordert. Es wird auch belohnt, weil wir werden ans Ziel kommen, aber hier sind, das sind Momente, wo deine Gottesbeziehung gestärkt wird. Meine Lieben, es werden Tage kommen, wo wir sagen, dass sie uns nicht gefallen. Wenn wir in diesen Phasen stecken und diese Perspektive haben, diese Phase soll dazu dienen, unter anderem dazu dienen, dass ich meinen Hirten jetzt besser kennenlerne, dass ich in eine tiefere Verbundenheit komme, in eine tiefere Abhängigkeit zu ihm, bekommen wir eine andere Perspektive auf die derzeitig erlebte Not. Vielleicht hilft uns dieser Gedanke. Auch das ist ein Punkt, der nicht einfach nur Schöngerede im Psalm 23 ist. Wir könnten dort in die Tiefe gehen, aber das müssen wir jetzt nur überfliegen. Römer 8 spricht zum Beispiel davon, von Bedrängnissen, die wir erleben werden. Wir werden geschlachtet wie Schafe. Aber nichts wird uns von Gottes Liebe trennen können, sagt Paulus. Nichts, alles, was, ob es Verfolgung ist, ob es, egal was du dir vorstellen kannst, nichts wird uns davon trennen können. In diesen Bedrängnissen. Petrus sagt in seinem Brief, dass im Leid der Geist der Herrlichkeit auf uns ruht. Der Geist der Herrlichkeit. Herrlichkeit und Leid sind keine Dinge, die ich zusammenlege. Petrus schon. Der Geist der Herrlichkeit ruht insbesondere in den Zeiten des Leidens. Die erste Gemeinde im Neuen Testament hat im Gebet immer wieder um Geisterfüllungen gebeten, haben immer wieder Geisterfüllungen erlebt. In den Zeiten der Krise, haben sie zu Gott geschrien, tu etwas Großes, und dann heißt es, und sie wurden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Stephanus selber war während seiner Steinigung, wo man wirklich nicht sagen kann, hier ist schön Wetter, ja. Wenn du gerade Steine an den Kopf geschmissen bekommst und am Krepieren bist, heißt es dort in dem Text, und er war voll des Heiligen Geistes. Wie bitte kann Gottes Gegenwart da sein, wenn ich gerade gesteinigt werde? Das ist aber eine Realität der Kinder Gottes, die das tatsächlich erleben können. Im Todestal voll des Heiligen Geistes sein, denn das bedeutet, Gegenwart Gottes bedeutet nicht, dass meine Umstände alle prickelnd sind. Es ist eine Realität, die in uns wächst, die in uns wahr wird. Und Jesus verheißt in seiner Endzeitrede die Präsenz des Heiligen Geistes besonders dann, wenn man bedrängt wird, wenn man verfolgt wird, wenn man vor Gericht geschleppt wird und für seinen Glauben einstehen muss. Dann sollen wir uns nicht sorgen, der Geist Gottes wird reden für uns. Ich weiß nicht, wenn du die ultimative Präsenz des Heiligen Geistes haben möchtest, dann kann das vielleicht auch bedeuten, runter. Ich habe schon mal irgendwann gesagt, der Weg nach oben für nach unten. Dieses Tal gehört dazu und das ist nichts Sonderbares. Warum können wir uns der Gegenwart Gottes in dieser Phase des Todestals so sicher sein? Meine Lieben, das ist für mich auch eine Perle, weil sich Gottes Charakter im Tiefpunkt am krassesten offenbart. Gottes Charakter offenbart sich dort im Tiefpunkt am allerdeutlichsten. Wo?
Jesus Christus am Kreuz, der Gott offenbart hat, auf eine Art und Weise, wie es nie jemand hätte sich vorstellen können. Und das hat Paulus so ergriffen, dass er gesagt hat, ich möchte unter euch nichts anderes wissen als Jesus Christus als gekreuzigt. Hier zeigt sich Gott auf eine Art und Weise und nicht einfach hoch erhaben, wo alles schön und bunt ist, wo die Blumen blühen, sondern dort, wo der Tiefpunkt ist, dort zeigt sich Gott, wie er ist. Und deswegen heißt es, lasst mich euch da noch hin entführen in den Hebräerbrief. Hebräer 4, Vers 15 und 16 lesen wir, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern der in allem in gleicher Weise wie wir versucht worden ist, doch ohne Sünde. Lasst uns nur mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden zur rechtzeitigen Hilfe. Diese Hilfe Jesu Christi ist besonders in diesen Zeiten der Schwachheit da, weil er mitfühlen kann, weil er das alles miterlebt hat. All das, was sich niederdrücken möchte, das hat Jesus ja an seinem eigenen Leib erfahren. Im Kapitel 2 sagt der Hebräerbrief auch nochmal in Vers 18, denn worin er selbst gelitten hat, als er versucht worden ist, kann er denen helfen, die versucht werden. Lieber Nachfolger, ich habe das erlebt. Ich bin dein Hirte und bin durch diese Todestäler gegangen. Sei dir gewiss, ich kann dir helfen. Ich kann dir helfen. Ich bin nicht weit weg. Hast du nicht gesehen, hast du nicht gelesen, wie nah ich deinem Elend gekommen bin? Welches Elend sollte noch tiefer sein als das, was ich schon erlebt habe? Es ist unmöglich. Denn ich habe ein Elend erlebt, was du niemals schmecken wirst. Ein Prediger hat mal gesagt, Jesus hat am Kreuz geschrien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wirklich absolut verlassen. Am Kreuz, wegen unserer Schuld. Er hat das geschrien, damit wir selber diesen Ausruf niemals tätigen brauchen. Gott, so wie du Jesus verlassen hast, wirst du mich nicht verlassen. Du bleibst bei mir. Deswegen möchte ich euch ermutigen, diese Talphasen, diese Todestäler nicht zu leugnen und nicht fromm zu überpinseln. Damit tun wir niemanden einen Gefallen. Es hat nichts mit besonderer Frömmigkeit oder Glaubenswachstum zu tun, wenn du sagst, bei mir ist immer alles gut. Ich weiß nicht, was das für ein Bild ist. Wenn wir sonntags gestriegelt hierher kommen, ja, mein Glaubensleben ist alles top, ich stelle mich zum Beten hin, stehe immer gerade. Nichts in der Predigt kann mich umhauen, das weiß ich schon alles, das lebe ich schon alles aus. Was soll das? Das ist keine Geistesfülle. Gott ist präsent auch in den Todestälern, deswegen brauchen wir uns nicht schämen, wenn wir in solche Phasen kommen. David hat sie benannt. David hat sie aufgeschrieben und hat sie dem Volk Gottes gegeben zum Singen. So geht David mit seinen Tälern um. Besingt meine Todestäler. Aber diese Todestäler sind nicht das Ende, sondern eine Durchgangsphase zum Triumph. Gottes Präsenz im Triumph. Und das ist der letzte Vers. Und dann haben wir es gleich auch geschafft. Ich hoffe, ihr habt noch einmal kurz durchschnaufen. Vers 6. Nur Güte und Gnade werden mir folgen alle Tage meines Lebens. Und ich kehre zurück ins Haus des Herrn für immer. Jeder von uns wird eines Tages ein Todestal erleben. Aber nur diejenigen, die Gottes Gegenwart erwarten, werden in die Lage versetzt, dieses Tal zu einem Triumph zu verwandeln. Denn, und das ist auch wahr, es gibt Menschen, die in diesem Tal stecken bleiben und nicht rauskommen. Weil sie in diesem Moment aufhören, dem Hirten weiter zu folgen. Und dann lieber zurück zu den Fleischtöpfen Ägyptens. Da war es doch viel besser. Ich will wieder zurück, das soll alles nie geschehen sein. Und sie
schaffen den Weg nicht nach oben, weil sie nicht bereit sind, die ganze Strecke nach unten zu gehen. Aber wer mit Gottes Gegenwart rechnet, diese Wahrheit verinnerlicht und sie festhält und ausharrt bis zum Schluss, wird Triumph erleben. Das ist eine Verheißung, die wir nicht relativieren dürfen. Gottes Kinder werden am Ende triumphieren. Der Triumph ist fertig. Der Triumph ist da. Wir steuern auf unseren Triumph zu. Ohne Wenn und Aber. Der Triumph ist unsere endgültige Bestimmung und nicht das Todestal. Der Triumph ist unsere Bestimmung, sagt uns Vers 6. Und das hilft uns dann auch im Tal hoffnungsvoll zu proklamieren, der Triumph ist da, der Sieg ist da, dem Tod ist die Macht genommen, ich steuere darauf zu und es wird kommen im Namen Jesu.
Amen.
Amen. Denn was Gott anfängt, aus welchem Grund sollte er aufhören, das nicht zu vollenden? Ja, das ist eine Wahrheit, was Gott beginnt, führt er auch zum Schluss. Nicht so wie wir oft. Was wir anfangen, bleibt dann auch manchmal stecken. Aber wenn Gott etwas startet, dann bleibt er nicht auf halber Strecke einfach stehen, sondern sagt, ich hatte ein Ziel. Und ich nehme dich mit. Was mir gefällt ist, der Höhepunkt des Weges ist kein materieller Segen. Für alle, die denken, okay, jetzt geht's hier um Reichtum und so weiter. Wohlstandsevangelium, bling, bling, bling. Nein. Der Höhepunkt des Weges ist Gott selber. Gott ist unser Segen. In Christus sind alle Reichtümer. Christus ist unser größter Reichtum. Ihn zu haben, ist mein Glück. Ja, seine Gegenwart zu erfahren, das ist das, was ich brauche. Das ist der ultimative Segen. Und das ist das Ziel, dort, wo wir wieder in die Ruhe einkehren können, in Gottes Gegenwart. Und diese Triumphphase, und das ist zum Abschluss wichtig, diese Triumphphase, die zeigt sich vielschichtig. Sie offenbart sich unterschiedlich in unserem Leben. Sie ereignet sich unter anderem im Hier und Jetzt, aber nicht alleine im Diesseits, sondern der Triumphbogen sozusagen, der Bogen des Triumphs wird gespannt bis in die Ewigkeit. Ja, das ist unsere christliche Hoffnung. Wenn du sagst, okay, Waldemar hat gesagt, der Triumph ist meine Bestimmung, dann sage ich nicht, dass du jetzt immer beten kannst, morgen, Herr, ist es soweit. Gut, wenn du morgen stirbst, dann ja, vielleicht schon. Das sage ich ganz bewusst. Denn wenn wir die Ewigkeit aus unserer Hoffnung ausklammern, dann verlassen wir das christliche Weltbild. Dann verlassen wir die Wahrheit, die Jesus uns gebracht hat. Der ultimative Triumph ist dann, wenn wir wirklich ins Haus des Herrn einkehren werden und in die Ewigkeit kommen, was letztendlich auch unsere Bestimmung ist, das Himmelreich und nicht das Hier und Jetzt. In Matthäus 22 sagt Jesus, da zitiert er aus dem Alten Testament, habt ihr nicht gelesen, was zu euch geredet ist von Gott, der da spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Gott ist nicht der Gott von Toten, sondern von Lebenden. Die leben noch, sie sind am Ziel angekommen bei Gott. Jesus selber spricht von diesem Triumph zum Schluss. In Philipper 3, Vers 20 heißt es, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Unser Bürgerrecht ist im Himmel, das ist unser Ziel. Selbst wenn ich den Triumph hier nicht erlebe, ich werde ihn erleben. Letzter Vers dazu 2. Korinther 4, 16. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ist ewig. Der Triumph kommt. Deswegen darfst du auch mit Hoffnung proklamieren, dass er kommt. Er kommt entweder jetzt, im Hier und Jetzt, oder er kommt in der Ewigkeit. Das weiß allein Gott. Wir dürfen ihm auch sagen, was wir uns wünschen würden. Aber unsere Hoffnung auf den Triumph sollten wir nicht aufgeben. Denn der Triumph, er kommt und er ist gewiss. Und das hat Jesus ein für alle Mal am Kreuz für uns auch geklärt. Deswegen möchte ich zum Abschluss Jesaja 53 noch einmal lesen. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünde willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wenn auch nicht heute, in der Ewigkeit allemal. Amen.